Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit diesem Vers aus dem 1. Petrusbrief begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem Podcast am 11. April 2021, am ersten Sonntag nach Ostern. Es ist Abend. Die Männer und Frauen in dem kleinen, engen Raum reden miteinander, ganz leise, aber eindringlich. Sie haben sich ursprünglich versammelt, um ihre Trauer zu teilen. Zu frisch ist der Schmerz über den Verlust ihres Freundes Jesus. Es ist nicht gut, allein zu sein. Gemeinsam ist es besser. Der Blick in tränenvolle Augen, die verstehen, warum das eigene Herz so unendlich traurig ist. Und die wissende Umarmung, die vielleicht keinen Trost spenden, aber mit aushalten kann. Und sie wissen immer noch nicht recht, was sie mit der Neuigkeit anfangen sollen. Das Grab ist leer, das wissen sie. Maria Magdalena hatte es Petrus und Johannes berichtet und die beiden haben sich selbst überzeugt. Keiner hier im Raum konnte sich einen Reim darauf machen und wenn sie ehrlich sind, können sie es immer noch nicht. Warum ist das Grab leer? Und das, was Maria Magdalena jetzt erzählt, ist unerhört. Nachdem Petrus und Johannes weggegangen seien, sagt sie, sei sie selbst weinend am Grab geblieben und dort sei ihr Unglaubliches widerfahren. Zuerst habe sie zwei Engel im leeren Grab gesehen, strahlend, in weiß gekleidet. Und dann habe sie einen Mann angesprochen und er habe sie gefragt, warum sie weine und wen sie suche. Sie, in ihrem Schockzustand, habe ihn für den Gärtner gehalten und einfach nicht erkannt, wer sie da angesprochen habe, bis der Mann sie beim Namen nannte. Maria. Da sei ihr klar geworden, wer da mit ihr spricht. Ist das denn zu glauben? Maria muss das Erlebte immer wieder erzählen. Die Freunde um sie können es nicht fassen, fragen immer wieder nach. Ja, er habe mit ihr gesprochen und ja, er habe ihr auch eine Botschaft für die anderen mitgegeben. Geh hin zu meinen Brüdern und richte ihnen aus, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria muss immer wieder Zeugnis ablegen. Ja, ich habe den Herrn gesehen. Ist das denn möglich? Die einen können es glauben oder wollen es verzweifelt glauben. Die anderen trauen dem Ganzen nicht, wollen vielleicht keine falsche Hoffnung aufkommen lassen. Die Männer und Frauen in dem Raum diskutieren. Zwischendurch steht einer auf, zieht die Vorhänge zu, überprüft, ob die Tür auch wirklich verschlossen ist. Es herrscht eine angespannte Atmosphäre, eine wilde Mischung aus Trauer und Ratlosigkeit, Hoffnung und Lethargie, Furcht vor den Hohepriestern und den Römern, vor dem Mob, der inneren Leere und Verzweiflung. Und dann, völlig unerwartet, einer mehr im Raum. Wird er wahrgenommen? Wird er erkannt? Friede sei mit euch. Die Worte wirken, die Gespräche verstummen, alles konzentriert sich auf diesen einen Mann. Und dieser zeigt seine Hände, sauber, mit Öl gereinigt, aber grausam gezeichnet. Und er zeigt seine Seite, durchbohrt von einem römischen Speer. Stumme Zeugen von unfassbarem Schmerz und tiefem Leid. Und gerade diese Verwundungen sind es, die die Atmosphäre im Raum verändern. Aus Trauer wird Freude, aus Verzweiflung wird Zuversicht. Die Wundmale beweisen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Es gibt keinen Grund mehr traurig zu sein. Was Maria Magdalena gesagt hat, das ist wahr. Friede sei mit euch, sagt Jesus. Und er meint damit nicht den äußeren Frieden, nicht die Abwesenheit von Gewalt, das Schweigen der Waffen. Nein, er meint mehr. Er meint den Frieden im Herzen. Und den schenkt er, den kann er, der Auferstandene, schenken. Er besänftigt, allein durch seine Anwesenheit, die aufgebrachten Herzen seiner Freundinnen und Freunde, und er nimmt ihnen Angst und Trauer. Und dann spricht er weiter. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch. Empfangt den Heiligen Geist. Und er haucht die anwesenden Männer und Frauen, seine Jünger und Jüngerinnen, an. Wie Gott einst Adam, dem ersten Menschen, den Lebensodem einhauchte und ihm so das Leben schenkte, so schenkt der Auferstandene den Seinen den Geist. Er schenkt ihnen so neues Leben. Sie sind die neugeborenen Kinder. Sie sind der Anfang der neuen Schöpfung. Und sie haben einen Auftrag, das Erlebte weiterzusagen, Zeugnis abzulegen, zu verkündigen, dass der Tod keine Macht mehr hat, dass er durch Jesus Christus überwunden wurde. Sie sollen von Gottes Liebe und dem Leben in Fülle berichten und die Botschaft hinaus in die Welt tragen. So lautet ihr Auftrag. Einer war an diesem Abend nicht dabei. Thomas, einer der 12, einer der engsten Vertrauten Jesu. Wo er war? Vielleicht wollte er mit seiner Trauer allein sein, für sich sein, unbeobachtet seinen Schmerz ertragen. Vielleicht hielt er die Gemeinschaft mit den anderen auch nicht aus. Die anderen aber suchen die Gemeinschaft mit ihm, denn sie haben ihm etwas mitzuteilen. Wie Maria Magdalena zuvor, so sagen sie, wir haben den Herrn gesehen. Sie wollen Jesus gesehen haben? Thomas glaubt das nicht. Wie soll das auch möglich sein? Er hat doch mit eigenen Augen gesehen, dass Jesus tot ist. Nie und nimmer werde ich euch glauben, sagt Thomas. Es sei denn, ich kann sehen, ja mehr noch fühlen, dass der Herr auferstanden ist. Thomas stellt eine Bedingung. Eine Bedingung, die die anderen aber nicht erfüllen können. Wie sollen sie ihm auch den Auferstandenen zeigen und ihn sogar dessen Wunden fühlen lassen? Die Jünger, die doch gerade erst von Jesus selbst beauftragt und bevollmächtigt sind, scheitern schon beim ersten Versuch, vom Wunderbaren zu künden. Sie sind ratlos. Und Thomas? Auch er ist ratlos. Er wird zum Stellvertreter aller, die nicht an das Osterwunder glauben können. Thomas will die Wirklichkeit der Auferstehung mit den Augen und den Händen erfahren, mit den Mitteln, die ihm als Mensch zur Verfügung stehen. Er will das angebliche Wunder mit den Kriterien der Welt messen. Er kann ja nicht anders. Er will eigene Erfahrungen machen. Es vergeht eine Woche und die Jünger sind wieder zusammen. Sie sind wieder im Haus, die Vorhänge sind zugezogen, die Tür ist verschlossen. Ist der Friede im Herzen doch noch nicht ganz da? Trauen sie sich vielleicht doch noch nicht, rauszugehen in die Welt und ihrem Auftrag zu folgen? Diesmal ist Thomas mit dabei. Er meidet nicht mehr die anderen, sondern er sucht die Gemeinschaft. Und erneut, völlig unerwartet, Jesus tritt mitten unter die Anwesenden, trotz verschlossener Tür. Er, der den Tod überwunden hat, lässt sich nicht durch Kleinigkeiten wie eine Tür aufhalten. Und wieder, Friede sei mit euch. Die Herzen der Freundinnen und Freunde bedürfen des Friedens. Und Jesus weiß das. Er wendet sich an Thomas und so, als ob er vor einer Woche zugehört hätte, sagt er, nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Jesus weiß, dass das Herz dringend Frieden braucht. Und er weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Er kennt alle Facetten, alles, was uns Menschen ausmacht, alle Angst, Not und allen Zweifel. Er kennt die ganze Tiefe unseres Lebens. Und er nimmt es ernst. Er nimmt Thomas ernst. Er nimmt uns ernst. Er zeigt sich Thomas aus Liebe. Der Auferstandene erfüllt die Bedingungen, die Thomas gestellt hatte. Die Bedingungen, die sonst niemand je hätte erfüllen können. Er will ihm nicht vorenthalten, was er den anderen schon gewährt hat. Er will auch in ihm den Glauben pflanzen, ihm allen Zweifel nehmen und ihm das Urvertrauen eines Neugeborenen schenken. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen, sagt der Auferstandene zu Thomas und meint damit wohl auch, hab Vertrauen, ich bin da. Und Thomas? Thomas traut sich nicht, Jesus anzufassen, sondern er sagt etwas. Er sagt das einzig Angemessene, ja vielleicht sogar das einzig Mögliche angesichts dieser Offenbarung. Mein Herr und mein Gott. Es ist der neugeborene Thomas, der hier spricht. Der Thomas, der erkannt hat, dass das Osterwunder nicht mit weltlichen Mitteln zu verstehen ist. Es spricht der Thomas, der die wahre Identität des Auferstandenen erkannt hat, die nicht mehr mit den Händen zu begreifen, sondern nur noch im Glauben zu fassen ist. Thomas bekennt, dass der Glaube ein Geschenk ist und kein Verdienst. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben, so antwortet Jesus auf Thomas' Bekenntnis. Und damit wendet sich Jesus Christus auch an uns, die wir vor 2000 Jahren nicht mit dabei waren. Er sagt uns zu, dass es in Ordnung ist, nicht zu sehen und doch zu glauben, ganz entgegen allem Menschenverstand, dass es in Ordnung ist, zu zweifeln, ja, dass wir ja manchmal gar nicht anders können. Und diese Zusage, die ist befreiend. Es gibt etwas, das wahrhaftig ist, und das lässt sich nicht sehen, sondern nur fühlen. Ich kann auf die Botschaft, die die Evangelien für mich bereithalten, vertrauen, denn Glauben ist nichts anderes als Vertrauen. Christus offenbart sich mir heute durch das Wort und das Zeugnis der Jünger. Allen voran Thomas. Dieser hat erfahren, dass der Glaube nicht von einem Wunder, einer Erscheinung, von etwas, das greifbar ist, abhängt, sondern dass Glauben bedeutet, auf das Wort zu vertrauen. So wird er mir in meiner Welt ein Vorbild im Glauben. Meine Welt ist bestimmt vom Denken, dem Rationalen, vom stichhaltigen Beweis, so wie Thomas ihn ja damals auch verlangte. Und doch spüre ich, dass mein Denken immer wieder an Grenzen stößt. Und ich spüre, dass Thomas einer der Zeugen ist, die für mich gesehen haben, damit ich glauben kann und nicht sehen muss. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie in Thomas und all den anderen Zeugen finden, auf deren Wort Sie vertrauen und die Ihnen Vorbilder im Glauben sein können. Seien Sie gesegnet und behütet. Ihre Pfarrerin Marianne Harlim.